Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem MedConnect Podcast. In der heutigen Folge spricht Dr. Jasmin Kümmerle-Deschner mit Universitätsprofessor Dr. Karl Zwiauer über familiäres Mittelmeerfieber. Diese Aufzeichnung fand im Zuge unseres Livestreams Unklares Fieber bei Kindern statt, dessen Vorträge und Präsentationen Sie auf medconnect.at finden.
Frau Professor Kümmerle-Deschner, vielen, vielen herzlichen Dank für diese fantastische Übersicht, die uns das familiäre Mittelmeerfieber und aber auch die anderen autoinflammatorischen Erkrankungen näher gebracht hat. Sie haben das so schön untermauert, auch mit diesen Patientenbeispielen, sodass wir ein bisschen ein Gespür bekommen haben, wie doch komplex die Therapie ist. Es sind viele, viele Fragen, aber auch sehr, sehr viele Komplimente eingegangen an Sie. Und das darf ich natürlich weitergeben. Beginnen wir vielleicht mit einer Frage. Sie haben gesagt, dass es 3.500 Patienten in Deutschland gibt. In Österreich wird es wahrscheinlich um eine Zehnerpotenz weniger geben. Aber wie viele davon sind in Betreuung? Sind das die 3.500 oder gibt es da eine Dunkelziffer, die nicht betreut ist?
Sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, ich lerne gerade viel dazu. Wir haben sicher in Ballungszentren jetzt in Deutschland, Köln oder Berlin viele, die auch gut betreut sind. Aber, und das ist meine Erkenntnis jetzt, ich habe seit einem Jahr zwei türkische Kolleginnen, die mit mir arbeiten und die mir erzählt haben, viele der türkischen Patienten haben Vorbehalte gegenüber den Deutschen, wahrscheinlich auch gegenüber österreichischen Kollegen, weil sie sagen, verstehen die das überhaupt? Wissen die, um was es geht? Oder sie sprechen die Sprache nicht? Und seit ich jetzt diese zwei wirklich sehr fitten türkischen Mitarbeiterin habe, boomt es jetzt gerade. Also im Moment haben wir jetzt sehr einen großen Zulauf und ich denke, viele sind nicht versorgt. Und deshalb ist es entscheidend, wenn Kinder in die Notaufnahme oder sonst auch die Erwachsenen drauf zu achten. Und das ist international auch das Thema gewesen, jetzt auf unserer Tagung, jetzt Montag, Dienstag, ob England oder Frankreich, sie sind nicht versorgt ausreichend. Mhm. In Zahlen kann man es schwer fassen, aber es ist tatsächlich ein großes Thema. Also einfach, ich denke, damit kommen die Aufgaben, Verantwortung auch auf uns zu, als ob das jetzt Kinderärzte, Niedergelassene oder in welchem Bereich sie auch immer arbeiten, mit dran denken.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die sprachliche Problematik ein guter Teil ist, auch was das Vertrauen betrifft. Und wir sehen das ja in anderen Krankheitsproblemen und Bildern auch. Sehr gut. Eine Frage zum Pathomechanismus. Beim familiären Mittelmeerfieber gibt es ja eine gute genetische Grundlage oder eine mehr oder minder gute. Wie stellt man sich von der Genetik her kommend und von den genetischen Veränderungen her kommend den Pathomechanismus vor? Was ist für die Krankheitsentstehung da wirklich das Problem und wie ist der Zusammenhang zu den genetischen Variationen?
Tatsächlich bräuchte man dazu wirklich eine ganze Session. Ich hatte es deshalb nur ganz, ganz kurz gestreift, aber es ist so, dass diese Varianten tatsächlich zu einer Veränderung, zu einer Hyperaktivierung führen, und zwar einmal von diesem Inflammasom, was wir auch bei den anderen erkennen, und damit zu dieser Sekretion von Interleukin 1-Beta führen. Einmal wird es über das Purin gemacht, einmal über die Caspase-Aktivität. Aber allgemein ist es wirklich, es setzt an verschiedenen Stellen an. Und ich glaube, entscheidend ist für uns natürlich nach einem klinischen Alltag, welche Auswirkung hat es. Und da ist das Ganze, ist, denke ich, im Fluss. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war jetzt von den türkischen Kollegen, die sind gerade zum Beispiel auch dabei, in der Pathophysiologie rauszugehen, gibt es eine unterschiedliche Reaktion bei Patienten, die Colchicin-resistent sind. Also die machen funktionelle Tests, die versuchen an den Zellen zu sehen, ist da ein Unterschied an der Aktivierung. Was auch, denke ich, sehr wichtig und spannend ist, wir haben Faktoren, die das Ganze triggern. Beispielsweise Frauen, die Hormone. Wir wissen, dass es ganz klar teilweise zyklusabhängig ist, dass da die hormonellen, sagen wir, die Hormone ein gewisser Trigger sind. Wir haben andere Situationen, das hatte ich mit den Hochzeiten und den Prüfungen gesagt, es gibt Stressfaktoren, die das Ganze antriggern und schlussendlich dazu führen, dass es zu dieser Hyperinflammation kommt. Aber ich glaube, um das ins Detail zu können, dann müssen wir nochmal eine extra Session dazu machen.
Danke, trotzdem. Eine Frage war auch, gibt es ein bestimmtes Muster des Fiebers, das charakteristisch wäre, oder sind das Continua, oder was berichten die Patienten? Also,
wenn ich den Patienten zuhöre, so manchmal gibt es so ein kleines Brotrummi, dass die Eltern schon merken, es kommt wieder, aber klassischerweise haben sie hohes Fieber, das andauert 3 Tage. Aber, und jetzt haben wir die Situation, was ich gerade versucht habe, auch darzustellen, ein Kind hat einen Infekt. Ein Infekt kann einen Krankheitsschub triggern. Das heißt, wir haben erst einen Infekt und danach kommt noch ein klassischer autoinflammatorischer Krankheitsschub. Damit haben wir eine längere Zeit. Also laut Lehrbuch sind es 3 bis 5 Tage. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise 2 kombinierte Varianten haben, kann es sehr viel heftiger sein. Oder aber auch weniger. Deshalb nochmal, ich denke, es kann helfen. Sie denken, 3 bis 5 Tage ist das Typische. Aber immer wieder ein Bewusstsein haben, manche haben gar nicht so starkes Fieber und andere haben einfach Infekt getriggert, schon davor Fieber, und dann dauert es noch länger.
Also nicht ein typisches, klassisches, zu erwartendes, sondern es ist wirklich sehr, sehr variabel offensichtlich. Ja.
Nee, ich würde sagen, vielleicht doch, es ist schon typischerweise 3 bis 5 Tage, Anstieg, hohes Fieber, aber ich möchte nur darauf hinweisen, es ist nicht so, wenn es das nicht ist, dann ist es kein familiäres Mittelmeerfieber, sondern es kann mal länger sein oder es kann auch weniger oder gar kein Fieber sein.
Es gibt eine Frage zur genetischen Diagnostik. Wie lange dauert die? Und ist es schon sinnvoll für einen Kinderarzt, so eine Diagnostik beginnen, wenn er den Verdacht hat, oder soll man das lieber dem Zentrum überlassen?
Also tatsächlich ist es hilfreich, wenn Sie es machen. Also die Dauer der genetischen Diagnostik, bis das Ergebnis hängt ganz davon ab, wo Sie es hinschicken. Also es gibt natürlich private Institute, da ist es ruckzuck auch da. Universitär, bei uns ist es so, wir können sagen, es ist ein Notfall, da ist es ganz wichtig, schnell zu machen. Idealerweise kann es ein Kinderarzt genauso machen. Hier ist nur wichtig, nicht nur das FMF zu machen, sondern es gibt ein Panel, also für die autoinflammatorischen Erkrankungen, weil zum Beispiel habe ich manche Patienten, die haben nicht nur eine Mutation im FMF, sondern auch noch eine im TRAPS-Gen oder im HITS-Gen, und plötzlich merke ich, der Phänotyp verändert sich, der ist nicht so ganz charakteristisch. Deshalb sollte man tatsächlich das immer machen. Aber wenn Sie auch Probleme haben, vielleicht nicht sicher sind, wie die Kosten übernommen werden, was Sie machen können, starten Sie mit Colchicin. Sobald Sie den Verdacht haben, starten Sie mit Colchicin, beachten Sie die Dosierung, dann passiert eigentlich nichts. Schicken Sie so einen Patienten ins Zentrum und dann kann das Zentrum entweder die genetische Diagnostik machen, wenn Sie es in der Praxis nicht selber machen. Aber beginnen mit Colchicin, und das machen wir auch bei den anderen autoinflammatorischen Erkrankungen mit einer milden Aktivität, beginnen wir zuerst mit Colchicin.
Sehr gut. Eine Frage auch zur Therapie. Gibt es Langzeiterfahrungen, was das Colchicin, das ist ja ein altes Präparat, betrifft? Gibt es da wirklich keine problematischen Spätschäden oder Nebenwirkungen?
Also ganz entscheidend ist erstmal, gibt es da wirklich viele Geschichten um das Colchicin, das habe ich auch gelernt von den Franzosen Anfang der Woche, wo viel Angst ist, was die Fertilität anbelangt und Schädigung und. Umgedreht, Patienten, die wir mit Colchicin behandeln, familiär Mittelmeerfieber, Patienten, wir erstmal fruchtbar. Schädigungen ist eigentlich das Wesentliche, dass man immer wieder auf das Blutbild achtet. Wir können mal eine vorübergehend leichte Leukopenie haben, das gibt's, aber ansonsten nichts Schwerwiegendes. Entscheidend ist nur, dass wir darauf achten, wenn die Patienten beispielsweise andere Medikamente dazu nehmen, dass sie auf die Leberwerte achten, oder wenn die im Rahmen von der Virusinfektion auch mal erhöhte Leberwerte haben, dass man dann eventuell die Dosis etwas reduziert. Aber an sich ist es so sicher, und man muss sagen, wir geben die Erwachsenen, also nicht wir Kinderärzte, sondern die internistischen Kollegen, geben es den Stillenden, den Schwangeren geben sie es. Und auch selbst, und das können Sie auch nochmal nachlesen, wenn jetzt eine Familienplanung ist, sowohl für männlichen FMF-Patienten, also Frauen, wird es nicht abgesetzt, sondern man sagt, sie können es ganz normal weiternehmen oder müssen es auch weiternehmen. Weil in dem Moment, wo das abgesetzt wird, wir doch wieder mehr Inflammation haben, wieder Risiken haben, sowohl für die Schwangerschaft, für Schwangerschaftsabbrüche und so weiter. Also insofern ist es sehr, sehr sicher. Nur nochmal dran denken, ich hatte fast ein Kind verloren, das einfach ein Vierjähriges die Smarties gegessen hat, die dummerweise Colchicin waren. Und damit ist einfach, dann kann es toxisch werden und daran kann man auch versterben. Oder Patienten, die das in suizidaler Absicht machen. Also da muss man wirklich dran denken. Die therapeutische Breite ist da nicht so groß.
Eine Frage, wenn es unter Colchicin zu einem Schub kommt oder grundsätzlich, werden die Schübe mit fiebersenkenden Medikamenten schon behandelt oder nicht?
Ja, ganz, ganz guter Punkt. Das bin ich ein bisschen zu schnell drüber. Also definitiv behandeln. Auch wenn jemand einen Schub hat und dieses ist ja wirklich, die haben teilweise sehr starke Gelenkschmerzen, fühlen sich einfach nicht gut, unbedingt behandeln. Das ist ganz klar mit Ibuprofen, Paracetamol. Und dann halt überlegen, war es nur einmal, dann kann man längerfristig das Colchicin erhöhen. Es ist nur falsch zu denken, jemand kommt im akuten Schub, jetzt gebe ich eine hohe Dosis vom Colchicin. Das wirkt so schnell nicht. Also das muss man sich klar sein. Also dann wirklich mit nicht-steroidalen Arbeiten, allgemein Colchicin erhöhen. Und wenn man da nicht hinkommt, dann auf den Wechsel oder auf On-Demand.
Sehr gut. Eine Frage zur Familienuntersuchungen. Werden systematisch Familienuntersuchungen bei betroffenen Patienten durchgeführt? Das gehört ja fast dazu, nehme ich an, oder?
Also wir machen es tatsächlich so, dass wir eine systematische Anamnese und auch Untersuchungen dringend empfehlen, was Entzündungswerte anbelangt. Und natürlich ist idealerweise auch eine genetische Untersuchung zu empfehlen. Insbesondere hatten wir auch jetzt wieder Anfang der Woche diskutiert, manche haben einfach später erst auch das klassische Krankheitsbild und fühlen sich ja halt zwischendurch, oh, ich bin immer so müde, ich bin einfach nicht so leistungsfähig und. Also insofern denke ich, wäre es zu empfehlen. Insbesondere ist es ein Muss, wenn Sie bei Ihrem Patienten eine klare pathogene Variante haben. Also wenn Sie eine von den, sage ich mal, schlimmen Varianten haben, dann ist es ein Muss, weil da haben wir einfach die Form des FMFs, die klinisch asymptomatisch sind, die hohe Entzündungswerte haben und ein hohes Risiko, eine Amyloidose zu haben. Und die Patienten treffen wir dann wieder auf der Dialysestation. Also da ist es gar keine Diskussion. Haben Sie aber einen Patienten, der so eine Unklare hat oder eher so einen FAPA-ähnlichen Phänotyp, ist es nicht zwingend. Aber es zeigt sich halt häufig, gerade bei Familien aus dem mediterranen Bereich, dass sie nicht nur eine Variante haben, sondern möglicherweise kursieren dann noch mehrere.
Jetzt noch eine Frage, noch einmal zurück zur Therapie. Die IL-1-Antagonisten und Antikörper gibt es ja noch nicht so lange. Gibt es da Langzeiterfahrungen oder Erfahrungen aus anderen Bereichen, wo man rückschließen könnte, dass diese Therapien auch langzeitmäßig, wir haben es ja mit Kindern zu tun, die das möglicherweise über Jahrzehnte benötigen, dass es da hier Sicherheitsaspekte gibt oder Probleme gibt? Ja.
Ganz, ganz wichtige Frage. Also die gute Nachricht ist, von dem Canakinumab war ja zu Beginn der Zulassung bei CAPS die Auflage, dass wir Register führen müssen, um sowohl die Effektivität als auch die Sicherheit zu beurteilen. Da haben wir Daten über 10 Jahre. Und da muss man sagen, also die habe ich wirklich auch sehr, sehr gut als Steering-Committee mitbegleitet. Da zeigt sich einfach eine etwas gehäufte Infektanfälligkeit, aber keine schwerwiegenden Infektionen. Also das ist eine Sache, die man da bedenken muss. Bei manchen gibt es etwas mehr Gewicht oder wie auch immer Zunahme. Aber an sich war das sehr sicher, auch während der Pandemie. Anakinra ist eigentlich damit schon bekannt mit diesen Lokalreaktionen, die teilweise sehr heftig sind, das sich aber dann im Verlauf abflacht. Da ist nur eine Sache, die wir noch nicht ganz sicher einschätzen können. Also bei den anderen Erkrankungen, bei den CAPS-Erkrankungen, wo Anakinra schon sehr früh in hohen Dosis eingesetzt wurde, bei den schwersten Phänotypen Syncanomid, wurde im letzten ACR im November und jetzt dieses Jahr auch veröffentlicht, dass es zu Drug-Induced, zu einer Kinder-induzierten Amyloidose kommen kann. Und zwar lokal, aber auch es sind insgesamt 2 Patienten identifiziert worden, wo das dann zu einer systemischen Amyloidose kommt. Typischerweise heißt es, seid ihr euch sicher, dass es drug-induced ist und nicht was anderes? Tatsächlich ist es so, es konnte, also das könnte untersucht werden, dass da wirklich dieses Eiweiß des Anakinra nachzuweisen ist. Waren das jetzt nur die Patienten mit sehr, sehr hohen Dosierungen, muss man nachgucken. Aber ich glaube, das muss man im Hinterkopf haben. Unterm Strich würde ich sagen, also wird sonst Anakinra auch gut vertragen. Was ich halt da auch sehr favorisiere, ist, dass dieses On-Demand möglich ist, also wirklich mal nur eine Phase. Aber die Sicherheitsdaten jetzt vom Canakinumab, denke ich, definitiv ist es das, wo wir eigentlich sicher sein können. Stand jetzt wirklich nach 10 Jahren Register, würde ich keine Alarmzeichen sehen. Und wie gesagt, auch in der Pandemie war es eher zum Schutz für die Patienten, die noch eine Corona-Infektion hatten.
Frau Professor, ich habe keine Fragen mehr. Es war mir eine Freude, Vergnügen. Einen herzlichen Gruß nach Tübingen und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.
Ja, sehr, sehr gerne.
Danke.
Noch eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank.
Danke vielmals.